Herzlich willkommen zum Podcast der Ecclesia Bielefeld. Falls du heute das erste Mal reinhörst, wollen wir dich wissen lassen, dass du geliebt bist. Wo auch immer du gerade bist, wir hoffen, diese Predigt ermutigt dich. Diese Woche hörst du eine Predigt von Pastor David Hesse.
Hey ihr Lieben, ich wünsche euch auch einen richtig, richtig schönen Gottesdienst. Ganz egal, ob ihr gerade im Livestream dabei seid und zuschaut oder ob ihr hier im Saal am Start seid. Ich freue mich über jeden Einzelnen von euch, den ich sehe. Ich freue mich auch ganz besonders darüber, so viele Menschen zu sehen, die ich zum ersten Mal sehe. Ich möchte euch auch ganz herzlich begrüßen und dich richtig herzlich willkommen heißen. Stark, dass du es hierher geschafft hast. Und wir haben schon im Vorfeld für dich gebetet, dass du heute Gottes Reden in dein Leben erlebst und dass du seine Kraft erlebst und richtig merkst, dass er dich liebt und in deinem Leben einen Unterschied machen möchte. Und ich darf heute die Predigt halten. Sonja hat mich ja schon angekündigt. Genau, mein Name ist David Hesse. Ich bin 36 Jahre alt, bin Teil des Lead-Teams hier in der Ecclesia. Und bevor ich jetzt in die Predigt, weiter in unserer Predigtreihe eine bessere Wahl gehe, möchte ich einmal beten. Jesus, wir danken dir so sehr für diesen heutigen Morgen und dafür, dass du uns liebst. Ich danke dir für, dass deine Kraft immer noch die gleiche ist und dass du, egal wie unsere Umstände gerade aussehen, egal wie unsere Woche vielleicht war, dass du uns heute berühren möchtest und uns die Perspektive schenken willst für ein Leben mit dir. Ich bete so sehr darum, Jesus, dass du heute, dass du uns Freude schenkst, dass du mir Freude schenkst beim Predigen und allen hier im Saal und auch vom Livestream ganz viel Freude beim Zuhören. Und wir beten so darum, dass es nicht einfach nur irgendwie nette Worte sind, sondern dass wir dein Reden erleben, Jesus. Ich bete in deinem Namen darum, dass du durch mich sprichst heute, dass du mich an alles erinnerst, was du sagen willst. Lass alles weg oder lass mich alles weglassen, Jesus, was du heute nicht sagen möchtest. Und lass uns deine Kraft erleben. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Yes, wir befinden uns gerade in unserer Predigtreihe noch eine bessere Wahl. Und da wollen wir uns ganz bewusst entscheiden und ganz bewusst euch ermutigen, uns ermutigen. Ich ermutige heute mit der Predigt auch ganz, ganz stark mich selbst, eine bessere Wahl zu treffen als alle anderen. Weil wir uns wirklich jedes Mal wieder neu entscheiden können für Dinge. Wir haben in den letzten Wochen darüber gesprochen, dass wir uns für Optimismus entscheiden können, dass wir uns für Dankbarkeit entscheiden können, dass wir uns für Enthusiasmus entscheiden dürfen. Ich will dich richtig ermutigen, dass du die Predigten der letzten Wochen nachhörst. Die waren wirklich kraftvoll und stark. Und heute möchte ich darüber reden, dass wir Vertrauen wählen können. Wir dürfen Vertrauen wählen. Dein Gottesdienstzettel, den du auf deinem Platz gefunden hast, der soll dir heute helfen, die Predigt ein bisschen mitzuverfolgen und dir auch Notizen zu machen. Aber ich merke so vor allem, dass ich extrem umkämpft bin. Dass alles so umkämpft ist. Und zwar sind die Umstände, in denen wir uns manchmal befinden und die Herausforderungen, die wir haben und die Gefühle, die ich manchmal habe und die wir manchmal haben, all das will uns dazu bringen, dass wir kein Vertrauen auf Gott haben. Dass wir denken, was ist hier eigentlich los? Hey, was geht hier ab? Ich habe das Gefühl, ich weiß irgendwie, ja Gott, du bist bei mir, weil du es sagst. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass ich so wenig davon sehe und das so wenig erlebe. Trotz dessen, dass so viele andere Wunder erleben, deine Kraft erleben, habe ich manchmal das Gefühl, dass bei mir in meinem Leben alles gerade drunter und drüber geht. Also Gott, wo bist du? Und die Frage ist, hey, entscheide ich mich, Gott zu vertrauen, egal wie meine Umstände aussehen, egal wie ich mich fühle, oder lasse ich mich runterziehen und meinen Glauben kaputt machen? Und das Gute ist, dass die Bibel dieses Problem total tackelt. Sie hat gar keine Angst davor, dieses Problem richtig anzugehen, sondern sie attackiert es wirklich frontal. Wir finden immer wieder in der Bibel Situationen, wo Leute herausgefordert sind, ihr Vertrauen neu auf Jesus zu setzen. Und dazu will ich uns heute auch ermutigen und herausfordern. Wir finden so dieses Gebet von dem einen Mann, der wirklich richtig schwierige Probleme hatte in Markus 9. Da schreit er zu Jesus, Herr, ich will dir glauben. Bitte hilf mir raus aus meinem Unglauben. Lass meinen Unglauben sterben, der soll keine Hilfe bekommen. Ich will dir neu vertrauen und an deine Güte, an deine Liebe zu mir und daran, dass du alles in der Hand hältst. Und um diese Bitte an Gott soll es heute gehen. So, das Wort Gottes, wie gesagt, will uns dabei helfen. Und Gott will heute neu zu uns sprechen. Er will neu zu dir sprechen und dir neu zeigen, dass du ihm vertrauen kannst. Die Bibel sagt, das geknickte Rohr wird Gott nicht abbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Also wenn du dich vielleicht gerade so fühlst, als ob alles so ein bisschen an einem seidenen Faden hängt, hey, gerade dann sieht Gott dich. Genau dann sieht Gott dich. Er sieht dich in deinen Herausforderungen, er sieht dich in deinem Alltag, er sieht dich in deiner Situation. Und er will heute zu dir sprechen und deinen Glauben stärken und dich ermutigen, dass du heute die Entscheidung für ihn triffst. Yes. Ich möchte heute ganz zentral, so in diese Predigt, möchte ich einen Bibelvers aus dem Alten Testament stellen. Und zwar war der König Salomo der reichste Mensch, der je gelebt hat, sagt die Bibel, und auch der weiseste Mensch, der je gelebt hat. Und er hat Folgendes geschrieben. Wer immer auf den Wind schaut, der wird nie sehen. Und wer immer auf die Wolken achtet, der wird nichts ernten. Das ist eigentlich irgendwie ein interessanter Vers. So, und ich glaube, dieser Vers will uns mehrere Dinge zeigen. Das eine ist, er will uns zeigen, hey, wer immer nur auf das schaut, was sein könnte, der wird nie Schritte gehen und nichts wagen. Und wer immer nur darauf schaut, wie er sich fühlt, auch der wird nichts erleben und nichts ernten und nichts wagen. So, und in uns, da ist dieser Kampf, es gibt einfach diesen krassen Widerspruch in uns und diese Herausforderung, auf wen wir hören und auf was wir uns fokussieren. In uns ist unser Geist, den Gott uns gegeben hat, der göttliche Teil in uns selbst, der von Gott kommt, der uns dazu ermutigt, die guten Sachen zu sehen und uns herausfordert. Und dann ist da aber auch noch unser Verstand, der immer dagegen angeht. So, und diese beiden stehen im Widerspruch zueinander. Unser Geist trifft Entscheidungen, aber unser Verstand liefert uns Ausreden, warum wir Dinge nicht machen müssen. So, wir sagen, jetzt ist es gerade unpassend. Wenn ich mir gute Sachen vornehme und für mein Leben, die ich ändern will, wenn ich sage, okay, hey, ich muss unbedingt abnehmen. Ich will abnehmen, ich will wieder ein bisschen mehr in Form kommen und Sport machen, vielleicht eine Diät, was auch immer mir persönlich gut tun würde. Und dann kommt sofort mein Verstand, der sagt, David, jetzt? Hey, entspann dich mal, wir haben schon September. Bald kommt schon wieder Weihnachten, dann sind die Feiertage, der Sommer ist vorbei, es sieht eh keiner mehr. Du trägst jetzt nur noch weite Klamotten und Winterjacken, völlig egal. Schieb's doch ein bisschen auf und mach's im neuen Jahr. So, mein Geist trifft eine gute Entscheidung, aber mein Verstand kommt sofort dagegen und liefert mir Ausreden, warum ich es nicht tun müsste. Wir verstehen den Apostel Paulus, der so schreibt, ich tue nicht das Gute, was ich tun möchte, sondern ich tue das Schlechte, was ich nicht tun will. All das Gute, was ich mir vornehme, das mache ich nicht. Aber all das, was ich eigentlich gar nicht tun will, das tue ich ganz leicht. Unser Verstand widerspricht unserem Geist. Aber er widerspricht uns nicht nur, sondern er liefert uns, auch wenn wir eine Entscheidung getroffen haben, in einem beliebigen Bereich, finden wir auch immer noch Gründe, die uns bestätigen, dass wir Recht haben. So, ich habe dir einmal mitgebracht diesen sehr bekannten Satz, wer etwas will, der findet Wege, aber wer etwas nicht will, der findet Gründe. Wenn du einen Grund suchst, hey, dann wirst du ihn finden, dann wirst du ihn ganz leicht finden. Wenn du einen Grund suchst zu zweifeln, hey, du wirst ihn finden. Ich kann dir jetzt 10 Gründe sagen, warum man zweifeln könnte. Du findest Gründe für alles Mögliche. Du wirst Gründe finden, warum es dir heute hier in der Ekklesia nicht gefällt. Es ist zu voll oder es ist zu leer. Oder warum predigt David heute? Ich habe mich so sehr auf diesen anderen gefreut. Hey, warum ist David nicht so witzig? Warum ist er nicht so, was auch immer? Dein Verstand liefert dir Gründe, wenn du nach Gründen suchst, warum du zweifelst oder dich beschweren willst. Das in der Ehe ist das genau das Gleiche. Meine Frau, preis dem Herrn, hat sich entschieden, sie hat sich für mich entschieden und mit mir zusammen sein zu wollen, dass ich der Mann für sie bin und mich zu lieben. Und deswegen findet sie in unserer Beziehung Gründe, die dafür sprechen. Hey, sie könnte ganz leicht, könnte sie 15 Sachen finden, warum es ihr nicht mit mir gefallen könnte und warum sie sich den ganzen Tag nur beschweren kann, warum alles schlecht ist und sie was anderes verdient hätte, was auch immer. Hey, wer etwas will, der findet Wege, wer etwas nicht will, der findet Gründe. So, dein Verstand liefert dir Ausreden, wenn dein Geist sich entschieden hat, etwas zu wollen, etwas zu tun. Und du könntest dich jetzt gerade hier in dem Gottesdienst, könntest du dich mit Problemen in deinem Leben ablenken und dich so sehr auf Probleme fokussieren, dass du so weit weg bist, dass du zwar hier im Raum körperlich anwesend bist, also dass du mit deinen Gedanken richtig weit weg bist und gar nichts mehr von dem Guten mitbekommst, was Gott heute in dein Leben hineinsprechen möchte. Und deswegen ist es so eine schlechte Idee, wie Salomo sagt, auf den Wind zu schauen und sich von der Wettervorhersage kirre machen zu lassen. Die Wettervorhersage, wenn ich sie checke, sie löst in mir eigentlich nur Skepsis aus. Wir waren im September, waren wir im Urlaub, meine Familie und ich, und wir sind nach Thüringen gefahren, richtig schön in den Wald. Und ich habe einen riesigen Fehler gemacht. Und zwar habe ich Wochen vorher schon die Wettervorhersage gecheckt. Und was das mit mir gemacht hat, das kannst du dir vorstellen. Weil im September, ne, das Wetter kann so und so sein, du kannst absolut noch einen goldenen Herbst erleben, aber du kannst auch einfach Regen und Sturm haben. Und die Wettervorhersage war die ganze Zeit, hey, genau in der Zeit, wo du da sein wirst, wird es nur regnen. Und was das mit mir gemacht hat, meine Stimmung ist richtig in den Keller gerauscht. Und dann habe ich eine Stunde später wieder gecheckt, dann hat es gesagt, ja, einen Sonntag wird es geben, der richtig schön sein wird und der warm sein wird, dafür den Rest der Woche 90% Regen. Und das bringt überhaupt nichts, die ganze Zeit nur auf diese Wetter-App zu schauen. So mal sagt es das, mal sagt es das, aber es bringt einfach nichts. Man bringt sich damit nur aus der Ruhe. Und so ist auch der Teufel. Er kämpft gegen uns oft mit Dingen, die gar nicht wirklich passiert sein müssen, sondern er kämpft gegen uns mit der Möglichkeit, dass es nicht gut laufen kann. Mit dieser Möglichkeit eines Worst-Case-Szenarios. Und damit schüchtert er uns ein und wir ziehen uns zurück und wir sind nicht mehr mutig und gehen Schritte, sondern es könnte ja etwas schief laufen und deswegen traue ich mich nichts mehr. Deswegen lasse ich mir die Stimmung verhageln und bin am Zweifeln und sage, oh Gott, was ist, wenn das jetzt nicht klappt? Mensch, ich habe mich doch so drauf gefreut, aber irgendwie, die Prognose sieht gerade so schlecht aus oder meine Gedanken kreisen sich jetzt nur um diese schlechten Dinge. Was ist, wenn es so kommt, wie ich jetzt erhoffe? Und wie ich eigentlich nicht wünsche? In unserem Leben ist das so wahr. Manchmal ist der Gedanke daran, dass uns das Herz gebrochen werden kann, der Gedanke, der uns davon abhält, die Person anzusprechen, die wir mögen und mit der wir eigentlich gerne mehr Zeit verbringen möchten und sie zu fragen, ob sie mit uns einen Kaffee trinken gehen will. Der Gedanke, dass etwas schiefgehen kann, hält dich davon ab, dich ganz in diese Gemeinde einzubringen. Weil in der letzten Gemeinde, in der du warst, da wurdest du verletzt. Und was ist, wenn das hier wieder genauso ist? So der Gedanke an ein Worst-Case-Szenario verhagelt dir den Tag und hält dich davon ab, gute Schritte in deinem Leben zu gehen und dich auf Neues einzulassen und im Glauben und im Vertrauen auf Gott zu gehen. Manchmal sind es Dinge, die wir erlebt haben, die uns dazu bringen, dass wir sagen, nicht nochmal, das möchte ich nicht nochmal haben in meinem Leben. Aber manchmal ist es halt auch die Wettervorhersage. Es könnte ja so kommen, es könnte ja regnen, es könnte ja schlechtes Wetter geben, die uns einschüchtert und die uns das Vertrauen auf Gott raubt. Aber Jesus ruft uns auf, ihm zu vertrauen. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen können. Jesus möchte uns auf einen neuen Sender einstellen, den wir hören, weil wir unsere Zukunft nicht von der Wettervorhersage unseres Lebens bestimmen lassen sollen, nicht vor der Angst vor dem, was alles schief gehen kann, sondern Jesus will, dass du verstehst, dass du mit ihm ein Leben frei von Angst leben kannst, dass du mutig sein kannst, dass du zuversichtlich sein kannst und dass er vor allem das erlebt und dass er an deiner Seite ist. Und deswegen sagt Salomo, hey, wer immer auf den Wind schaut, der wird nicht sehen. Und wer auf die Wolken achtet, der wird nichts ernten. Und wenn wir uns diesen Vers so anschauen, ist es eigentlich eine total seltsame Formulierung. Weil wie kann man denn auf den Wind sehen? Ich kann den Wind nicht sehen. Keiner von uns kann das. Wir sehen nur die Auswirkung von dem, was der Wind tut. Wir sehen es besonders bei Gegenwind und besonders in einem Sturm. Und deswegen will ich heute mit dir einmal über Petrus reden und das ist der Apostel und der Nachfolger von Jesus, der mit Jesus richtig eng befreundet war und der immer wieder erlebt hat, dass er herausgefordert wird, gerade im Wind, gerade im Sturm, sein ganzes Vertrauen auf Jesus zu setzen. Und er lehrt uns, dass wir Gott vertrauen können, dass wir Dinge nicht in unserer Hand haben, dass wir Zeitpunkte nicht in unserer Hand haben. Und deswegen will ich dich ermutigen, heute eine Wahl und eine Entscheidung zu treffen, die dein Leben verändern wird. Und zwar als erstes will ich dich ermutigen, vertraue Gottes Timing. Vertraue Gottes Timing. Viele von uns vertrauen Gott, dass er uns eines Tages in den Himmel bringt. Gott hat uns gerettet, er hat uns neues Leben geschenkt und ich weiß, er bringt mich eines Tages in den Himmel und ich werde dann bei ihm sein. Ich vertraue darauf, dass Gott am Kreuz für mich gestorben ist. Ich vertraue ihm mit allem, was er ist und was er tut, außer wenn er es nicht zu dem Zeitpunkt macht, an dem ich es für richtig halte, dass er es tut. Wenn er mich nur ein paar Sekunden länger im Feuerofen lässt, als ich es meine Auszeit, dann schreie ich zu Gott und sage, Gott, siehst du nicht, wie es mir geht? Siehst du nicht, was hier gerade los ist? Und dann fangen wir an zu zweifeln, weil Gott uns nicht das gibt, was wir meinen, was wir brauchen, zu dem Zeitpunkt, wo wir meinen, dass wir es brauchen. Aber Jesus hat ganz oft Dinge getan, die so aussahen, als ob sie zu einem richtig schlechten Zeitpunkt geschehen sind. Er wollte nach Jerusalem ziehen, genau zu dem Zeitpunkt, nachdem sich die Leute verschworen haben, wenn er jetzt nochmal nach Jerusalem kommt, dann bringen wir ihn um. Frag mal andere Leute, vielleicht kennst du diesen Satz, Gott kommt spätestens pünktlich. Und das sagen wir ja auch immer. Ich erlebe das immer wieder in meinem Leben, sodass Gott rechtzeitig kommt. Aber manchmal kommt er auch eben gefühlt nicht pünktlich. Hey, frag mal Lazarus, ob er pünktlich kommt. Jesus ist zu spät gekommen, um Lazarus zu heilen. Dann ist Jesus zu spät gekommen, um Lazarus bei seiner Beerdigung wieder aufzuerwecken. Er hat 4 Tage auf sich warten lassen, bis er ihn endlich besucht hat. So, alle waren enttäuscht. Er war schon 4 Tage tot. Und deswegen ist die Herausforderung, hey, vertraust du Gottes Timing? Du vertraust Gott, dass er dich in den Himmel holen wird. Aber vertraust du ihm jetzt? Vertraust du ihm, wenn er nicht innerhalb deines Zeitplans handelt? Und Petrus ist uns da ein Riesenvorbild. Ich will dir ganz kurz Kontext so zu der Geschichte geben, die wir gleich zusammen lesen werden. Und zwar ist gerade die Speisung der 5000 geschehen. Also es wurden nur 5000 Männer gezählt, aber es waren knapp 20.000 Leute, die zu Jesus gekommen sind und die von ihm übernatürlich versorgt wurden. Und die Jünger, die Freunde von Jesus, auch Petrus, haben das alles miterlebt und haben erlebt, wie Jesus ein Wunder für fast 20.000 Menschen getan hat. Und dann anschließend ist Jesus, der ein bisschen Ruhe haben wollte, wollte alleine sein, er wollte mit Gott, dem Vater, reden und beten und hat seine Freunde dann angewiesen, seine Jünger, quasi schon mal ihn auch allein zu lassen, schon mal vorauszufahren und ihm quasi über den See vorauszufahren und dort auf ihn zu warten, bis er kommt, weil er sie dort abholen wird. Weil wir lesen dann, es war schon richtig spät abends und jetzt lesen wir in Matthäus 14, nun drängte Jesus die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, also diese riesige Menschenmenge, damit sie rasch nach Hause gehen konnten. Jesus hat hier seinen Freunden die Zusage gegeben, dass er sie auf der anderen Seite empfängt, dass er sie abholt. Und die Challenge jetzt für die Jünger ist nicht zu glauben, ja, Jesus hat uns gesagt, er wird auf der anderen Seite auf uns warten und uns in Empfang nehmen, sondern die Frage ist jetzt, okay, wie lange wird es dauern, bis ich an der anderen Seite ankomme? Sie sind also losgefahren und Jesus ist in der Zeit auf den Berg gegangen. Dann lesen wir weiter. Er stieg auf einen Berg, um ungestört zu beten. Später am Abend war er immer noch dort, ganz allein. Das Boot mit den Jüngern befand sich inzwischen weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Und das ist so interessant. Hey, trotz der Zusage von Jesus, trotz der direkten Anweisung von ihm, geht, steigt ins Boot, fahrt rüber, ich werde euch auf der anderen Seite begegnen und euch abholen. Trotz dieser Zusage haben sie auf einmal zu kämpfen, auf dem Weg, den Jesus ihnen vorgegeben hat. Auf diesem Weg kommt auf einmal ein starker Gegenwind auf. Und der Wind so in unserem Leben, wenn Jesus dir etwas gesagt hat, in eine Richtung zu gehen, wir uns aufgemacht haben, ihm nachzufolgen, und auf einmal kommt ein starker Gegenwind, hey, dann steht der Wind hier für all deine Gefühle, für all deine Umstände, in denen du dich befindest, für all deine Zweifel, für alle deine falschen Vorstellungen von Gott. All das prasselt jetzt auf dich ein und prasselt hier in der Geschichte auf die Jünger ein. Der Wind hier nämlich ist nicht ungehorsam wie bei Jona, der vor Gott weggelaufen ist und deswegen in einen Sturm gekommen ist, sondern die Jünger, die Freunde von Jesus haben genau das gemacht, was er ihnen getan hat zu tun, gesagt hat zu tun. Sie haben genau das gemacht und auf diesem Weg kommen sie jetzt in einen Sturm. Das ist ganz interessant, ich habe extra nachgeschaut, hier der Wind ist nicht der Wind Gottes, nicht Pneuma, nicht der Heilige Geist, sondern es ist der Gegenwind, der Anemos. Und Deswegen sind die Jünger genau in die Richtung gegangen, die Jesus ihnen vorgegeben hat. Und ich sag dir, wenn die vorher die Wetter-App gecheckt hätten, wenn die vorher das Wetter angeschaut hätten, die Wolken, auf die Wolken geachtet hätten, sie hätten niemals Segel gesetzt, dann hätten sie sich niemals ins Boot gesetzt. Weil manchmal weißt du zu viel und denkst einfach zu viel nach. Sie sind hier einfach losgegangen, weil Jesus ihnen gesagt hat, und genau auf dem Weg, den er ihnen vorgegeben hat, kommen sie dann in diesen großen Sturm. Und Jesus in der Zeit, der war auf dem Berg. Jesus war nicht bei ihnen. Er war auf dem Berg, aber das Ermutigende ist, er hat sie trotz dessen, dass er hoch oben auf dem Berg war und sie unten auf dem See im Sturm, hat er sie trotzdem gesehen. Und das auch war für dein Leben. Auch wenn du vielleicht gerade mitten im Sturm bist, dann heißt das nicht, dass Gott dich nicht sieht und dass er nicht da ist, sondern er sieht dich, er achtet auf dich. Er hat ihnen die ganze Zeit zugeschaut. Jesus wusste genau, wann er seinen Jüngern begegnen wird und dass sie ihn erleben würden wie noch nie zuvor. Und ich möchte das heute über dir aussprechen. Ich möchte das richtig in der Kraft Gottes über deinem Leben aussprechen, dass Gottes Blick auf dir ruht. Er hat sich nicht von dir abgewandt. Er hat dich nicht im Stich gelassen. Er hat sich nicht von dir entfernt. Jedes Haar auf deinem Kopf ist gezählt und du bist ihm so viel wichtiger, als du glaubst. Er sieht all deine Tränen, er sammelt sie und keine von ihnen ist verschwendet. Das sagt sein Wort über dir und deswegen will ich dich ermutigen, hey, Gott sieht dich in der Situation, wo du gerade bist. Und jetzt lesen wir weiter, dass Jesus gegen Ende der Nacht, das war ungefähr zwischen 3 bis 6 Uhr morgens, in der 4. Nachtwache heißt es wörtlich, da kam Jesus zu den Jüngern und er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, hatten sie auf einmal Frieden. Nope, auf keinen Fall. Schau, was da steht. Sie wurden von Furcht gepackt und sie schrien vor Angst. Und das ist richtig krass. Wir lesen das vorher nicht davon. Das ist das erste Mal, die Jünger waren zwar in dem Sturm, aber wir lesen hier an der Stelle das erste Mal, dass sie sich fürchteten und dass sie Angst hatten. So, wenn du Gott siehst, ist deine erste Reaktion oft Furcht, weil du nicht weißt, ob es wirklich Gott ist. Das ist das Problem, weil Gott kommt manchmal anders in unsere Situation und in unser Leben, als wir uns das vorstellen. Und du kannst sicher sein, dass, wenn sie sich schon vorher gefragt haben, ob sie wirklich Jesus' Stimme gehört haben, dann haben sie sich spätestens jetzt wirklich gefragt, hey, hat Jesus uns wirklich gesagt, dass wir über den See fahren sollen? Er hat uns doch bestimmt nicht in diesen Sturm geschickt. Er hat uns bestimmt nicht hier mitten in diese Einsamkeit, in diese furchtbare Situation geschickt, in der uns jetzt auch noch ein böser Geist entgegenkommt. Und jetzt in der Dunkelheit, da können sie nämlich gar nicht erkennen, was auf sie zukommt. Es ist dunkel, neblig, es regnet wie verrückt und der starke Gegenwind ist immer noch da. Und ihr erster Instinkt war, jetzt sind wir verloren. Hier kommt ein böser Geist, der uns vernichten wird. Weil das war die jüdische Mythologie. Sie glaubten, dass das unter Wasser von bösen Geistern beherrscht wird. Und sie dachten, jetzt ist es um sie geschehen. Weißt du, manchmal dieser Moment, wo die Jünger sich fürchten, ist der Moment, wo Jesus auf dem Weg ist zu ihnen. Manchmal ist der Moment, in dem wir uns am meisten fürchten, der Moment, in dem Gott uns am nächsten ist. In dem er uns am nächsten ist. In dem Moment, wo er direkt an unserer Seite ist. Und deswegen kannst du dich einfach nicht auf deine Gefühle verlassen. Du kannst dich nicht auf deine Gefühle verlassen. Deine Gefühle lügen dich an. Deine Umstände wollen dich entmutigen. Gott ist an deiner Seite, gerade dann, wenn du dich vielleicht am meisten fürchtest. Und Jesus, jetzt anstatt sie für ihre Furcht zu schelten und zurechtzuweisen, sagt er ihnen, hab keine Angst. Schau mal, ich bin es, sagte er. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Und das Ich bin es ist so stark, weil er hier den Namen Gottes in ihre Situation bringt. Ich bin ist der Name Jahwe. Der Name Ich bin ist der allmächtige Gott, der das Universum geschaffen hat. Das heißt, er verknüpft seine Ermutigung mit der Zusage seines Namens, die er ihnen gibt. Er spricht in ihre Situation, er sagt ihnen, hey, ich bin bei euch, ich bin da, ich bin für euch. Das ist so viel mehr als ein einfaches, hi Jungs, ich bin's. Das ist so richtig kraftvoll und ermutigend. Und als er das dann sagt, sagt Petrus zu ihm, und zwar nicht so richtig zuversichtlich, sondern eigentlich voller Zweifel, aber auch so ein bisschen neugierig, Herr, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. So, wir merken das so richtig. Da ist diese Spannung in Petrus. Ich bin mir nicht sicher, Jesus, ob du das bist. Aber wenn du es wirklich bist, wenn du gerade bei mir bist, hey, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Petrus hat vorher das Wunder erlebt, dass Jesus tausende Menschen versorgt hat. Dass er ein Wunder getan hat für tausende Menschen. Und jetzt will er ein persönliches Wunder erleben. Und deswegen will ich dich als nächstes damit ermutigen. Weißt du, vertraue Gottes Timing als erstes, aber vertraue auch Gottes Wort. Vertraue Gottes Wort. Weil Jesus sagt jetzt zu Petrus, komm. Er sagt, komm. Und Petrus stieg aus dem Boot, ging über das Wasser auf Jesus zu. Ich habe es bisher immer so gesehen, dass Petrus auf dem Wasser gegangen ist. Ja, das stimmt, er ist auf dem Wasser gelaufen, aber das Wasser war es nicht, was ihn getragen hat. Das Wasser hat ihn nicht getragen, sondern was ihn getragen hat, war das Wort von Jesus, was er ausgesprochen hat. Das, was ihn getragen hat, war das Wort Gottes. Und das trifft auch so auf uns zu. Weißt du, manchmal musst du dich einfach an eine Verheißung Gottes klammern, die er dir gegeben hat. Manchmal musst du einfach einen Vers nehmen aus der Bibel, mit dem Gott zu dir spricht, musst ihn über deinem Leben proklamieren und dich mit allem, was du bist, an diese Verheißung klammern und dann musst du manchmal einfach gehen. Du weißt nicht, wie es ausgehen wird. Du weißt nicht, wie das Resultat sein wird letztendlich. Du weißt aber, dass die Verheißung, die er dir gegeben hat, dass sie gut ist, dass sie wahr ist und deswegen lässt du sie nicht los. Weißt du, wenn du sagst, hey, ich sehe die Krankheit, aber in Psalm 103 steht, dass der Herr alle meine Krankheiten heilt und daran will ich mich klammern, daran will ich festhalten, deswegen will ich nicht aufhören zu beten. Wenn ich die finanzielle Not sehe, dann will ich mich an Gottes Zusage klammern, dass er sich dass er all meiner Not begegnet und dass er mich versorgen wird mit all dem, was ich brauche. Ich sehe den Weg, den meine Kinder vielleicht gerade einschlagen, sagst du. Aber Gott, du sagst in deinem Wort, dass wir bis ins tausendste Glied, dass wir gesegnet sind. Und ich vertraue darauf, dass du meine Kinder zurückführen wirst zu dir, dass du sie nicht loslässt und dass du sie in ihre Bestimmung mit dir hineinführst. Wisst ihr, Petrus ist uns hier vorausgegangen. Er lief auf dem Wasser, aber das Wort Gottes hat ihn getragen. Ich muss mir das so richtig bewusst machen. Gottes Wort trägt mich, selbst wenn der Gegenwind immer noch da ist. Weil ich lese die Geschichte so oft so, dass in diesem Moment, wo Petrus auf dem Wasser geht, dass es war wie so ein ganz ruhiger See. Dass es war wie so eine ganz ebene Oberfläche. Aber es ist gar nicht zutreffend, weil der Wind war immer noch stark. Da waren richtig die Wellen am Kommen. Der Sturm war da, der Regen war noch da. Da ging es immer noch richtig drunter und drüber. Jesus hat den Wind nicht gestoppt, aber er hat in die Situation mit seinem Wort gesprochen. Und deswegen geht Petrus so ein paar Schritte, er probiert es aus, er geht und er ist mutig und er geht weiter und ich wette, er war fassungslos. Aber dann in Vers 30 begeht er einen entscheidenden Fehler. Und zwar lesen wir, als er aber den starken Wind sah, da fürchtete er sich und dann fing er an zu sinken. So, er kam Jesus näher, aber er sah auf den Wind. Wisst ihr, und hier ist wieder so dieser Kampf zwischen dem Wind in unserem Leben, dem Gegenwind und dem Wort Gottes. Da sind die Gefühle, die in mir drunter und drüber gehen, da sind meine eigenen Vorstellungen, da sind meine eigenen Zweifel. Der Wind steht für all das, was dich entmutigen will und deinen Glauben an Gott klein machen will und dir rauben will. Wenn du auf deine Umstände schaust, dann wirst du entmutigt und dir wird dein Glaube geraubt. Aber wenn du dich an das Wort Gottes hältst, wenn du weiter auf Jesus schaust, dann kannst du weitergehen. Petrus sah auf den Wind. Und die Frage ist jetzt, okay, wer ist denn jetzt stärker? In der einen Ecke haben wir den Wind und in der anderen Ecke haben wir das Wort Gottes. Und ich sage dir, in deinem Leben wird das stärker sein, auf was du deinen Fokus richtest. Das wird in deinem Leben stärker sein, auf was du dich fokussierst. Das wird gewinnen. Wenn du nur auf den Wind schaust und nur auf den Gegenwind und nur auf all das, was schiefgehen kann, dann wird der Wind gewinnen. Aber der Wind an sich hat nicht die Kraft, er ist nicht stark genug, um dich umzuhauen. Der Wind an sich ist nicht kraftvoll genug, um dich einfach aus den Socken zu hauen, sondern das Wort Gottes, auf dem du stehst, ist stärker. Der Grund, warum er sank, Der Grund, warum er eingesunken ist im Wasser, weil er seine Augen von Jesus abgewandt hat und auf den Wind geschaut hat. Er hat seine Augen von dem Wort weggenommen und auf den Wind geschaut. Und Glaube ist nicht ein imaginärer Zustand oder eine Wahnvorstellung, die ich mich hineinsteigere. Dass wir sagen, so jetzt geht nichts mehr schief, jetzt gehe ich mit Jesus und jetzt geht nichts mehr schief. Das stimmt einfach nicht. Ich bin dann nämlich sehr überrascht, wenn etwas schief geht. Glaube bedeutet, sich zu fokussieren. Gott zu vertrauen bedeutet, sich zu fokussieren. Zu sagen, ich richte meine Augen in diesem Augenblick nicht auf all das, was schief gehen kann, sondern ich richte meine Augen auf die Güte Gottes. Ich schaue nicht zurück, ich schaue mich nicht um, sondern ich fokussiere meinen Blick auf Jesus und bleibe auf ihm und egal, was um mich herum passiert, ich klammere mich an ihn und dann gehe ich weiter. Ich habe mich entschieden, Gott ist mit mir, Gott ist für mich. Auch wenn der Wind gegen mich ist, auch wenn die Umstände gegen mich sind, auch wenn da Zweifel sind, mein Glaube fokussiert sich auf das Wort Gottes, selbst wenn die ganze Welt gegen mich ist. Ich will in die Richtung gehen, in die er mich geschickt hat. Der Wind muss nicht erst aufhören in deinem Leben, damit du weiter auf Jesus zugehen kannst. Die Situation in deinem Leben muss nicht erst besser werden, damit du Gottes Herrlichkeit erleben kannst. Weißt du, wenn alles schlimmer wird, selbst wenn sich alles erhebt gegen dich, Gott ist deine Hilfe in Zeiten der Not. Und wenn dein Leben auf dem Fundament seines Wortes gebaut ist, hey, dann gibt es keinen Wind, der wüten kann, der dich umhauen kann. Ich liebe voll eine Geschichte im Alten Testament, die habe ich nicht auf euren Zettel gepackt, aber ich habe sie euch hier mitgebracht. Da ist der Prophet Elia, der zu Ahab gesagt hat, zum König Ahab, jetzt nachdem es 3,5 Jahre nicht geregnet hat, es war eine Hungersnot im Land und eine Dürre, dann hat er den Klang oder das Geräusch gehört, wie ein mächtiger Regensturm heranzieht. Und dann lesen wir, dass er sich dann auf einen Berg begeben hat, sich aber auf den Boden begeben hat, also sich auf den Boden gekauert hat und den Kopf zwischen die Knie gelegt hat. Das heißt, er hat da gebetet. Es war ein absolut sonniger Himmel, kein Anzeichen für Regen, aber Elia geht auf den Berg, kniet sich hin und er betet. Und dann hat er mehrere Male seinen Diener immer wieder losgeschickt und ihn gefragt, ob sich was tut. Quasi, er hat gebetet und dann sagt er seinem Diener, geh mal los und guck, ob du schon eine Wolke siehst. Und dann kniet er sich wieder hin und betet weiter. Und dann kommt der Diener wieder und sagt, hey, da ist noch nicht eine Wolke am Himmel. Und Elisa sagt, alles klar, geh nochmal, guck nochmal. Und er geht wieder und Elia betet weiter. Und so weiter und so weiter. Hey, ich glaube, wenn Elia, diese Haltung, die Elia hier eingenommen hat, ist richtig besonders. Weil wenn er sich hingestellt hätte, den Himmel beobachtet hätte, die nicht vorhandenen Wolken beobachtet hätte, auf die Sonne geschaut hätte, auf die Umstände, auf die Wettervorhersage der Wetter-App, dann wäre er unglaublich entmutigt gewesen. Weil alles das, was er gesehen hat, hätte dem widersprochen, was Gott ihm gesagt hat und was er gehört hat. Aber dadurch, dass er sich entschieden hat, nicht nach oben zu schauen und sich nicht umzuschauen, sondern weiter zu beten und Gott zu suchen, wurde er nicht entmutigt und hat letztendlich das Wunder erlebt, dass ein mächtiger Regensturm gekommen ist. Irgendwann hat der Diener eine Wolke gesehen, die so groß war wie die Hand eines Mannes, wie so eine kleine Hand. Und Elisa wusste, alles klar, jetzt wird Gott das Wunder schenken. Weißt du, es kann sein, dass er wusste, dass man sich nicht auf das Wetter verlassen kann und nicht die ganze Zeit auf die Situation, die Umstände schauen kann. Und deswegen kann es sein, dass wenn du gerade unter Druck stehst, weil der Teufel versucht, dich mit was zu beschäftigen, was vielleicht passieren kann, er weiß, dass wenn du dich an das Wort Gottes klammerst, dass du dann nicht untergehen wirst, du wirst nicht einsinken. Wenn du sagst, ich weiß, dass Gott mit mir ist, ich weiß, was er mir gesagt hat. Deswegen versuche ich jetzt nicht Beweise zu sammeln, die meine Zweifel bestätigen, sondern ich will mich auf Gott stellen und auf ihn fokussieren und mir bewusst machen, Gott hat mich bis hierhin gebracht. Also warum sollte er mich jetzt aufgeben? Warum sollte er mich jetzt im Stich lassen? Wie würde ich hier sein, wenn er nicht Leben geschenkt hätte? Wie würde ich hier sein, wenn er nicht Gnade geschenkt hätte? Wisst ihr, unsere Sinne sind trügerisch und unsere Augen auch. Petrus sah auf den Wind und deshalb sank er. Und das nahm ihm den Glauben. Aber Jesus kommt auch dann noch in seine Situation und er hilft ihm auf und er fragt ihn, Petrus, warum zweifelst du? Ich bin bei dir. Jesus hat ihn nicht erst 15 Sekunden unter Wasser gehalten und gesagt, so, jetzt lehre ich dich eine Lektion, weil du nicht auf mich vertraut hast und drückt ihn so richtig runter, sondern er hilft ihm sofort auf und er geht mit ihm zusammen ins Boot. Und wir lesen dann, als sie schließlich ins Boot zurückstiegen, da legte sich der Wind. Als sie ins Boot zurückstiegen, legte sich der Wind. Der Wind hat sich nicht sofort gelegt, als Jesus in den Sturm gekommen ist, sondern erst, als er bei ihnen war, erst nachdem sie quasi das Wunder der Rettung erlebt haben und die Gegenwart Gottes erlebt haben, erst dann hörte der Gegenwind auf. Erst dann haben sie erlebt, dass das Wasser sich beruhigt hat, dass der Regen aufgehört hat, der Gegenwind verstummt ist. Jesus ist zu ihnen gekommen und sie haben ihn gesehen, sie konnten ihn anfassen, sie wussten, ich weiß jetzt, alles ist gut, weil Jesus bei mir ist. Und dann legte sich der Wind. Und deswegen will ich dich mit dem letzten Punkt ermutigen. Vertraue Gottes Liebe zu dir. Vertraue Gottes Liebe zu dir. Hey, für diejenigen von uns, die gerade gegen den Wind angehen. Wir alle, wir stehen jeden Tag vor Herausforderungen. Aber gerade dann, wenn du merkst, dass du vielleicht, wie Salomo sagt, dass du mehr auf den Wind achtest und dich deswegen nicht traust, Schritte zu gehen in deinem Leben. Wenn du dich nicht auf das Wort Gottes gestellt hast und auf alles andere mehr hörst als auf ihn und auf deine Umstände, dann will ich dich heute ermutigen. Du hast heute die Wahl. Du kannst dich heute entscheiden, dein Vertrauen auf Gott zu werfen. Du kannst dich heute entscheiden, Gott zu glauben. Du kannst dich heute entscheiden, ihn neu zu ergreifen und dich auf ihn zu stellen. Weißt du, wenn du auf deine Umstände schaust und auf deine Gefühle hörst und dich das alles dazu gebracht hat, mehr auf den Wind zu schauen als auf Gott und du gehst nicht aus Angst vor all dem, was schief gehen könnte oder vor dem, was die Wettervorhersage sagt oder was deine Gefühle dir sagen, ich will dir sagen, das, worauf du dich fokussierst, das wird stärker sein. Und deswegen entscheide ich heute, ihm zu vertrauen, weil wir haben keinen Gott, der uns vor dem Sturm bewahrt. Wir haben einen Gott, der im Sturm mit uns ist. Gott selbst hat dir gesagt, in Hebräer 13, Vers 5, ich werde dich nie vergessen und ich werde dich niemals im Stich lassen. Ich werde dich nie vergessen, ich werde dich niemals im Stich lassen. Egal, was los war, Gott ist mit dir. Egal, was sein wird, Gott ist da und er trägt dich. Deswegen, lass uns heute so bewusst als ganze Gemeinde so neu uns entscheiden, auf Gottes Vertrauen und auf seine Liebe zu uns. Er ist für dich. Hey, selbst wenn die ganze Welt gegen dich ist, was kann die Welt hier schon anhaben? Und ich will uns so bitten, lass doch mal alle unsere Augen schließen. Ich will einmal für uns beten. Jesus, wir danken dir heute so sehr dafür, dass du uns herausforderst und uns ermutigst, auf dich zu vertrauen. Herr, du bist der Gott, der größer ist als jeder Sturm. Dein Name, Herr, ist herrlicher als und mehr als alles das, was uns an Umständen widerfahren kann. Dein Name ist sogar größer als unsere eigenen Gefühle. Herr, und wir kommen heute zu dir und wir bekennen so, dass wir uns viel zu sehr auf das geschaut haben, was gegen uns war, dass wir viel zu sehr auf den Wind geschaut haben. Ich will es so bekennen, dass ich das immer wieder tue. Und ich bitte dich so um Vergebung für meinen Unglauben. Ich bitte dich so um Vergebung dafür, dass du, dass ich auf das schaue, was gegen mich ist und nicht auf den, der für mich ist. Und ich will mich heute entscheiden, eine bessere Wahl zu treffen. Ich will mich entscheiden, heute auf dich zu schauen, mich auf dich zu stellen, dein Wort zu ergreifen und dir nachzufolgen. Jesus, selbst wenn der Sturm da ist und wütet, du bleibst fest bestehen. Und so bete ich heute für jeden Einzelnen, den das betrifft, für jede Herausforderung, für jede familiäre Situation, für jede Herausforderung auf der Arbeit, im Studium, in der Schule. Ich bete so darum, der Sturm ist nicht groß genug, um dich umzuhauen. Der Wind wird dich nicht umhauen. Das, worauf du dich fokussierst, wird stärker sein in deinem Leben. Und deswegen bete ich für die Kraft Gottes in deinem Leben. Ich bete darum, dass du erlebst, dass Gott Wunder tut, dass er treu ist, dass er nicht zu spät kommt. Und selbst wenn du das Gefühl hast, dass er zu spät kommt, dass er trotzdem dir die Gewissheit seiner Gegenwart schenkt. Gott ist mit dir und er ist für dich. Und ich will auch dich ganz besonders so ermutigen, hey, vielleicht bist du noch gar nicht da, dass du Jesus mit all deinen Fragen im Leben vertraust. Aber heute kannst du einen ersten Schritt gehen. Ich will dich einladen, dass du Gott bittest, in dein Herz zu kommen. Weil Jesus ist gekommen, um die Beziehung zu Gott, deinem Vater, wiederherzustellen. Dazu ist er gekommen. Er ist gekommen, er hat sein Leben gegeben für dich. Hey, schau einmal darauf, was Jesus gegeben hat für dich. Er war bereit für dich zu sterben, weil du ihm so wichtig bist. Und deswegen lädt er dich so ein. Hey, komm zu mir, sagt Jesus. Komm zu mir und gib mir dein Herz. Gib mir all deine Sorgen. Gib mir all die Bereiche deines Lebens. Und vertrau mir, dass ich es gut mir meine, weil ich will dich retten. Ich will dir Frieden schenken. Ich will dir Freude und Fülle geben. Er möchte dir das Leben schenken, zu dem du berufen bist, als Kind Gottes. Frei von Schuld, frei von Scham, ohne Last und dein Leben in Fülle. Das ist das, was er dir anbietet. Und alles, was du dazu tun musst, um das zu ergreifen, ist, dass du ihn bittest, in dein Leben zu kommen. Du kannst einfach beten. Und um es dir leicht zu machen, will ich dir eine Formulierung vorbeten, weil es kommt nicht auf die Formulierung an, sondern es kommt auf den Wunsch in deinem Herzen an. Ich will gern Gebet beten, was du laut mitsprechen kannst. Und liebe Ecclesia, um es all denen leicht zu machen, die es zum ersten Mal beten oder gerade im Livestream auch, bitte bete einmal laut mit, wenn wir alle zusammen beten. Jesus Christus, ich will dir glauben. Bitte komm in mein Leben und schenk mir Frieden. Vergib mir meine Schuld, mach mein Leben neu und mach mich zu einem Kind Gottes. Ich weiß nicht alle Antworten, aber ich will dir vertrauen. Hilf mir, dir nachzufolgen. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Und liebe Ecclesia, lass mal all denen, die es zum ersten Mal gebeten haben, einen riesen fetten Applaus geben. Willkommen der Familie Gottes.
Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.